Liebe Zuhörer unseres Radios, Gott und das Leid ist das Thema und wir wollen uns nun der Frage zuwenden, wie das Theodizee-Problem im Horizont eines existenzialistischen Denkens beantwortet wird. Ich versuche es so einfach wie möglich zu machen, wenngleich es nicht ganz einfach ist. Das Leid prüft nicht nur eine christliche Vorsehungslehre, sondern auch jede andere Weltanschauung. Der Ausweis des praktischen Verhaltens enthält zugleich eine Bestätigung oder Verwerfung eines theoretischen Systems. Wer wie die Machthaber im Dritten Reich ständig von Vorsehung und Schicksal spricht, Sie müssen einmal unter diesem Aspekt die Reden Hitlers analysieren, dort habe ich zumindest im Stichwortverzeichnis seiner Reden unter Vorsehung sehr viele Einträge gefunden, aber dann selber feige desertiert, als es an der Zeit war, das Vertrauen auf eine führende Vorsehung auch lebenspraktisch zu bestätigen, der diskreditiert sich selbst und seine eigene Lehre. Romano Guardini schreibt über die Machthaber im Dritten Reich: Wenn aber noch Zweifel bestanden haben sollten, wodurch die Führenden bestimmt wurden, so hat der Ausgang ihn behoben. Als es die Zeit gewesen wäre, nicht nur andere dem Schicksal auszuliefern, sondern auch selbst standzuhalten, haben sie eine Ehrlosigkeit bewiesen, die nicht mehr unterboten werden kann. Wer sehen wollte, der konnte sehen, dass der ganze Schicksalsglaube nichts anderes als das Werkzeug eines zynischen Machtwillens gewesen war. Also da kann man sehen, wie viel das wert ist, dieses Gerede vom Schicksal, von der Vorsehung. Sie haben selber nicht im Ansatz daran gedacht, das auch nur ein bisschen einzulösen. Wenn heute nicht selten verkündet wird, dass das Christentum am Ende sei, dann muss die Frage gestellt werden, ob denn die Welt eine überzeugende Antwort zu vergeben mag. Können die gegenwärtig in einem existenzialistischen Denkhorizont vorgelegten Antwortversuche die Angst des Menschen beschwichtigen und sein Bedürfnis stillen, wenn dies der christliche Glaube angeblich nicht mehr kann? Da prominente Biologen auf existenzialistische Deutungsmuster der Lebenswirklichkeit zurückgreifen, muss auch dort diese Problematik angegangen werden und gefragt werden, ob ein evolutionistisches Menschenbild tragbar ist für einen Lebensentwurf. Ich habe jetzt schon öfters, liebe Zuhörer, das Wort Existenzialismus verwendet, Existenzialphilosophie. Ich versuche Ihnen ein bisschen zu erklären, um was es hier geht. Dies ist ein Sammelbegriff für philosophische Richtungen, die darin übereinstimmen, zumindest formal, dass sie unter Existenz nicht nur einfach das bloße Vegetieren, das Dasein verstehen, sondern die Vollzugsweise des menschlichen Daseins. Aus der Weltkriegserschütterung und der philosophischen Anknüpfung an Søren Kierkegaard herausgewachsen, trat die Existenzialphilosophie um 1930 an die Spitze aller philosophischen Strömungen. Also es ist sehr wichtig, weil ja hier das Denken einer Zeit reflektiert wird. Und Sie dürfen ja nicht vergessen, dass auch die Studierenden unserer jungen Generationen damit konfrontiert sind. Deshalb müssen wir wissen, um was es hier geht. Nur im Glauben, so Kierkegaard, das heißt im Durchgang durch die alles vorläufige erschütternde Angst und Verzweiflung, kommt der Mensch zur wahren Existenz, zur Gründung, Übernahme und Fülle seines von Gott als Verhältnis gesetzten Selbst. Später haben dann die Nachfolger von Kierkegaard diese Hypothese des Glaubens, wie sie es empfunden haben, weggeworfen. Der deutsche Existenzialismus, die deutsche Existenzialphilosophie war maßgeblich geprägt von Jaspers und Heidegger. Nach Heidegger ist die Grundbefindlichkeit des Menschen ein Grundexistenzial, die Angst, das Existenzial der Sorge. Der Mensch ist in seiner Sicht jemand, der sich immer sorgt. Und der Tod, das menschliche Leben wird verstanden als ein Garten, in dem der Mensch sich aufhört und der Tod fällt immer wieder ein und holt sich eine Beute daraus. Karl Jaspers versteht die Existenzialphilosophie als Philosophie des Scheiterns, so heißt es hier in diesem Wörterbuch. Der französische Existenzialismus ist vertreten von Sartre, ein absolut dezidierter Atheist, und Marcel. Bei Sartre, der Existenzbestimmer, wird mit Ekel beschrieben. Wenn Sie das einmal vor Augen haben, liebe Zuhörer, dann können Sie verstehen, dass es nicht leicht ist, vor diesem Hintergrund von der Hingabe an den liebenden Gott zu sprechen. Bei Jaspers Kennzeichen, Kennwort, Schlüsselwort seiner Philosophie, Scheitern. Bei Heidegger Angst, bei dem Franzosen, muss ich nochmal den Namen schnell herholen, bei Sartre ist das Ekel. Es ist von daher natürlich nicht leicht, vor diesem Hintergrund von der Hingabe an den liebenden Gott zu sprechen, wenn die Zeitströmungen etwas ganz anderes sagen. Die Existenzialphilosophie ist Ausdruck der Einsamkeit des modernen Menschen. In der täglichen Sorge und der lauernden Angst erlebt er seine ständige Unsicherheit und Geworfenheit. Er ist eingemauert in den Kerker dieser Welt, da ihm jeder Ausblick auf Gott, auf die Transzendenz verwehrt ist. Ein tragischer Pessimismus steht über allem, da das menschliche Dasein zum Scheitern verurteilt ist und bodenlos erscheint. Also der Blick auf die Transzendenz ist verwehrt, also auf Gott, auf das Leben in Fülle. Das ist wie abgeschnitten. Man schaut nur auf das Dasein des Menschen, auf sein Existieren und die Grundakte, in denen es sich vollzieht. Karl Jaspers schreibt, der Lauf der Dinge scheint beliebig, keine Gerechtigkeit herrscht in dieser Welt. Das Dasein scheint bodenlos, es ist alles nichts. Solange man sich etwas vorlügt, kann man es aushalten. Wird aber offenbart, dass nichts eigentlich ist, man sein Dasein nur eine Weile fristet, so ist das Leben unerträglich. Im Hass gegen das eigene Dasein trotze ich dem Faktum des Daseins. Angesichts solcher Äußerungen versteht man, warum der große Theologe Karl Rahner die einzige Form des Atheismus, die man wirklich ernst nehmen muss, die nackte Verzweiflung über die Absurdität unseres Leides ist. Liebe Zuhörer, Sie dürfen nicht vergessen, dass diese existenzialistischen Denker nicht nur bei uns Schule gemacht haben, sondern dass das eigentlich ganz grundsätzlich prägend in die Philosophiegeschichte eingegangen ist, weltweit. In vielen Nationen wird Heidegger studiert, besonders etwa auch in den asiatischen Nationen, in Japan, und mit Begeisterung gelesen. Es bleibt dann in dieser Philosophie nur noch ein trotziges Dennoch, für das aber keine rationalen Gründe mehr angegeben werden können. In einer heroischen Entscheidung, dieses Dasein als frei gewähltes Schicksal anzunehmen, versucht der Mensch mit seiner Situation fertig zu werden. Vermag er das? Ich werde versuchen, dieser Frage nachzugehen, indem ich 2000 Jahre zurückblende. Nämlich auf die Lehre der Stoa, genauer gesagt der späteren, die von drei Personen vertreten worden ist. Seneca, Epiktet und Marc Aurel, letzterer war sogar ein römischer Kaiser. Die Stoa war eine griechisch-römische Philosophenschule, die ganz starke Anklänge an den Existenzialismus hat. Er scheint sogar, dass man ganz bewusst darauf zurückgegriffen hat. Diese Schule gab es von 300 vor Christus bis 200 nach Christus. Es gab mehrere Phasen. Zur späteren gehörte auch Seneca, einer der Lehrer Neros, der sich dann auf Anweisung des Kaisers, wenn man ihn umbringen wollte, selbst das Leben nahm. Das Ideal der Stoa ist der Weise, der nur tut, was die Vernunft gebietet, der naturgemäß lebt, seine Affekte beherrscht und Leiden mit stoischer Ruhe erträgt. Deshalb sind Kernbegriffe Apathie, also Apathos, dieses sich vom Leid jetzt letztlich nicht betreffen lassen, apathisch reagieren, und Ataraxie, das meint Unerschütterlichkeit, Seelenruhe, Gleichmut, und das gerade im Leid. Allein in der Tugend sucht man den Quell der Glückseligkeit. Seneca hat eine Schrift vorgelegt, die den Titel trägt De Providentia, über die Vorsehung Gottes. Dieses stoische Idealbild hat Erasmus von Rotterdam, Descartes, Friedrich den Großen und Kant begeistert. Es lebt fort im heroischen Menschen unserer Tage. In einer nachchristlichen Ära gewinnt die stoische Haltung eine immer größere Bedeutung. Der Neutestamentler Otto Kuss verweist darauf, dass die Antworten der Stoa wiederholt oder neu gefunden zu werden scheinen. Es lassen sich trotz aller Unterschiedlichkeit und der 2000 Jahre Distanz von Stoizismus und Existenzialismus viele Parallelen feststellen. Denn in beiden Entwürfen versucht der Mensch aus eigener Kraft und Anstrengung, einem übermächtigen Schicksal, einer tragischen Realität standzuhalten. Freilich fällt für den modernen Menschen im Unterschied zur stoischen Lehre die Einbergung in ein planvolles Gesamt hinweg. Die Situation des modernen Menschen im Existenzialismus ist deshalb nur noch verzweifelter. Seneca lehrt in seiner Schrift über die Vorsehung eine männliche Haltung des Kampfes. Gerade die Schwierigkeiten des Lebens locken ungeahnte Fähigkeiten hervor. Der Kampf ist für den Menschen notwendig, weil er nur am Widerstand wachsen kann. Das Unglück ist die Gelegenheit, die Tugend zu üben. Ja, der stoische Weise weiß sich sogar durch sein Betroffensein vom Leid besonders auserwählt. Das Schicksal sucht nur die Tapfersten als ebenbürtige Gegner, schreibt Seneca. Wobei die Formel gilt, quanto plus tormenti, tanto plus erit gloriae. Je mehr die Qualen, Tormentum, desto mehr die Gloria, die Herrlichkeit. Der Verlust von Eigentum und Besitz berührt ihn kaum. Für Seneca sind die sowieso nur Äußerlichkeiten. Der stoisch Starke kann nicht unglücklich sein, sondern nur so genannt werden. Mit Apathie und innerer Gleichgültigkeit trägt er alles tapfer und steht somit sogar über den Göttern, weil diese außerhalb des Leidens sind. Er fühlt sich mächtiger als alle von außen andrängenden Geschehnisse. Menschen von Wert werden vom Schicksal nicht gezogen, sondern folgen ihm und halten mit ihm Schritt. Hier wird auch gerne das Beispiel vom Hund genommen, der an den Karren festgebunden ist. Und das Schicksal ist dieser Karren, der fährt. Der Hund ist der Mensch. Und er hat nun eigentlich nur eine Wahl. Entweder er läuft jetzt mit oder er lässt sich schleifen. Und so sagen die Stoiker, diesem Schicksal, dem Fatum, den können wir nicht entweichen. Aber wir beschließen mitzulaufen, ja, sogar Schritt zu halten. Der stoisch Weise opfert sich aus eigenem Willen. Ein aristokratischer Genuss der eigenen Kraft wird deutlich. Was aber, wenn das Schicksal übermächtig anbrandet? Niemand kann nach Seneca gegen seinen Willen festgehalten werden. Im Selbstmord ist ein Ausgang eröffnet, patet exitus, der Ausgang steht offen. In jedem Augenblick und an jedem Ort ist es möglich, der Natur aufzukündigen und das Geschenk des Lebens ihr vor die Füße zu werfen. Dies ist ein kurzer und bequemer Weg zur Freiheit, weil sonst das Schicksal eine zu große Macht über den Menschen hätte. Der Freitod wird als ein gerechtfertigter Ausgleich für ein übermächtiges Schicksal verherrlicht und als Weihe verstanden. Als Cato von Utica, der ein Vorbild für diese philosophische Richtung ist, mehrfach geschlagen worden war und zwischen den Trümmern des Staates stand, richtete er in stolzer Gebärde das Schwert gegen sich selbst. Der Tod von Männern seines Formates wird als Konsekration verstanden. Mors illos consecrat. Der Tod weit heiligt jene, heißt es bei Seneca. Über dieser Konzeption liegt sicher ein Glanz titanischer Größe. Manchmal schwebt auch eine religiöse Atmosphäre über allem. Der eindrucksvollen Geschlossenheit dieses Systems entspricht aber auf der anderen Seite eine verzweifelte Ungöttlichkeit und Unmenschlichkeit. Mag der Stoiker in einer gewissen Trotzhaltung menschlich Großes aus dem Leben herausholen, so ist doch völlig unverkennbar, dass er dem Schicksal nicht gewachsen ist. Am Ende steht und stand immer Leere und Untergang. Patet exitus, der Ausweg steht offen. Er kann beschritten werden, wenn sich der Mensch anders nicht mehr zu helfen vermag. Doch letztlich haftet auch diese Lösung der schale Geschmack eines Deserteurs vor den Problemen des Lebens an. Wenn die stoische Weltanschauung in einer Extremsituation des Lebens nur in der Lage ist, die Tür zum Selbstmord zu öffnen, dann ist dies kläglich. So titanenhaft das Sterben des Einzelnen auch anzumuten vermag. Als Cato, der für Seneca und Lucanus die Fleischwertung des vollkommenen Weisen ist, zeigt Augustinus die inneren Widersprüche auf, der Kirchenvater Augustinus. Was ist das für ein glückliches Leben, das den Tod zu Hilfe ruft, um ein Ende zu finden? Ich bitte doch, hat der berühmte Cato etwa aus Geduld oder Ungeduld Selbstmord verübt? Er hat dies doch nur deshalb getan, weil er den Sieg Cäsars nicht in Geduld über sich ergehen lassen wollte. So Augustinus in seinem Gottesstaat. Deshalb wertet Augustinus Catos Tod, diesen vorbildlichen Mann für die Stoiker, nicht als Seelengröße, sondern als Zeichen von Schwäche. Romano Guardini schreibt, auch die Schicksale solcher heroisch Liebender oder Sterbender wie Cato übertreffen ganz gewiss nicht das, was eine Elisabeth von Thüringen oder eine Franziska von Chantal durchlebt haben. Im Kern handelt es sich um die gleiche Situation wie bei den existenzialistischen Denkern der Gegenwart. Der Mensch, der selbst mit dem Leid ohne Gott fertig werden möchte, zerbricht daran, er ist überfordert. Der stoische Titanismus enthüllt sich als Anmaßung. Sein Lobpreis der tragischen Werte als substanzloses Gerede, so die Einschätzung von Romano Guardini. Deshalb ist der Stoizismus wie der Existenzialismus lediglich und letztlich eine Philosophie der Verzweiflung. Das völlige Versagen beider angesichts des Leids ist nur allzu offensichtlich. Liebe Zuhörer unseres Radios, auch wenn das jetzt vielleicht alles ein bisschen philosophisch war, aber es ist einfach wichtig. Wir können nicht die Augen schließen vor dem, was um uns herum vorgeht und was das beherrschende und bestimmende Denken unserer Zeit ist und was diese Menschen als wichtig in ihrem Leben erachten und wie sie das Leben auch charakterisieren. Scheitern, Jaspers, Angst, Heidegger, Ekel, Sartre. Dies schlägt sich auch nieder bei vielen Biologen, vor allem jene, die evolutionistisch denken, das heißt, die alles versuchen, natürlich zu erklären, ohne ein übernatürliches Schöpfungsprinzip. Deshalb ist der nächste Punkt, wo versucht wird, diese Antwort zu geben, der verzweifelte Pessimismus des existenzialistischen Evolutionismus. Der Biologe und Nobelpreisträger Monod stellt sich die Frage, ob mit seiner in einem existenzialistischen Denkhorizont vorgelegten Ethik der Erkenntnis überzeugende Antworten gegeben werden können. Er ist sich unsicher. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es doch nicht völlig ausgeschlossen. Aber die geistigen Amputationen, um es einmal so zu nennen, die dem Menschen hierbei abverlangt werden, sind beträchtlich. Monod plädiert für einen Verzicht auf jede weitere geistige Nahrung. Der Mensch soll auf seine ihm vom Schöpfer verliehene Fähigkeit zur Transzendenz, zur Ausrichtung auf Gott, auf das Übernatürliche völlig verzichten. Schon Nietzsche fragte sich, ob dies überhaupt ausgehalten werden könne. Mensch der Entsagung, in all dem wirst du entsagen? Wer wird dir die Kraft dazu geben? Noch niemand hatte diese Kraft. Man darf hinzufügen, auch Nietzsche nicht. Jacques Monod hatte den Menschen als den großen Gewinner der Evolutionslotterie bezeichnet. Bei näherem Zusehen ist er allerdings der große Verlierer, als der in die Einsamkeit des Universums hinausgestoßene. Er nennt ihn einen Zigeuner am Rande des Universums. Im Letzten, im Tiefsten hat der Mensch ihn unglückslos gezogen. Wenn nur überall Zufall am Werk ist, scheint eine positive Lebenseinstellung bei einem redlichen Denken kaum mehr möglich zu sein. Selbst der bekannte Nobelpreisträger und Verhaltensforscher Konrad Lorenz gibt zu, dass er lange Jahre in einem verzweifelten Pessimismus das geglaubt habe, was man nur glaubt, dass lediglich und nur reiner Zufall am Werk sei. Der bekannte Evolutionsbiologe Grasset stuft den Evolutionismus deshalb als eine naive Theorie der Hoffnungslosigkeit ein. Letztlich ist das auch in den bekannten Büchern von Heumann von Dietfurt so zu finden. Er schreibt warm vom Weltenraum, dieser hat uns hervorgebracht und erhält uns am Leben, wir sind seine Geschöpfe. Das kann uns Vertrauen geben, auch wenn wir zugestehen müssen, dass es niemanden gibt, der uns sagen könnte, wohin diese Reise geht. Es stellt sich allerdings die Frage, worauf Heumann von Dietfurt dieses Vertrauen gründen möchte, wenn er die Ausrichtung des Menschen auf Gott umfälscht, ein pantheistisches Allgefühl, das Geschöpflichkeitsbewusstsein einnimmt und die Beziehung des Menschen zum Schöpfer in einen Dialog mit dem Leben umgewandelt wird, so die Kritik von Schäfzig an ihm. Die innere Nähe der monoischen Thesen zum Existenzialismus ist mit seinem tragischen Lebensgefühl ist unverkennbar. Der darwinistische Materialismus findet heute in dem Gefühl der Verlassenheit und Nichtigkeit seinen wertvollsten Bundesgenossen. Das ist sehr wichtig, liebe Zuhörer. Wenn wir glauben, dass wir nur durch Zufall in dieses Leben eingetreten sind, Monod spricht ja von einer Lotterie, die wir gewonnen haben, und in dieses Dasein in absurder Weise hineingestoßen wurden mit einem völlig unbekannten Ausgang, wenn das das Credo, das Glaubensbekenntnis des Evolutionismus ist, dann deckt sich das in frappierender Weise mit dem existenzialistischen Denken. Und deshalb haben beide eine innere Verwandtschaft und Nähe, das Gefühl der Verlassenheit und Nichtigkeit menschlichen Lebens verbrüdert sie, führt sie zusammen. Monod hatte in seinem bahnbrechenden Werk Zufall und Notwendigkeit ein Zitat aus Albert Camus, der Mythos von Sisyphos, vorangestellt. Sie kennen vielleicht diesen Mythos aus der griechischen Mythologie. Sisyphos wird bestraft, er muss einen schweren Brocken, einen Berg hinaufschaffen, hinaufbefördern. Und immer dann, wenn er ganz oben am Gipfel angelangt ist, kommt irgendeine höhere Macht und rollt diese Kugel wieder hinunter und Sisyphos muss wieder hinunter und wieder hinaufwälzen und das Ganze wiederholt sich unendlich. Monod schreibt, indem er Camus zitiert, der Kampf um die Gipfel allein kann ein Menschenherz ausfüllen. Man muss sich Sisyphos glücklich denken. Liebe Zuhörer, da wehrt sich natürlich uns ein Widerspruch. Wie kann man sich jemand als glücklich denken, der einer völlig absurden Tätigkeit nachgeht? Wird in solchen Sätzen nicht jegliches natürliche Empfinden auf den Kopf gestellt? Denn wie soll man sich jemand als glücklich vorstellen, wenn er zu ewig sinnloser Tätigkeit verdammt ist, die nie ihr Ziel erreicht? Der geforderte heroische Nihilismus hat das Gepräge eines Konstrukts an sich, das gerade in Grenzsituationen des Lebens nicht trägt und dort in voller Wucht auf den Menschen selbst zurückschlägt. Das tragische Lebensende Monod, er ist unter nie ganz geklärten Umständen gestorben, man nimmt heute allgemein an, dass er Selbstmord gemacht hat, und das anderer existenzialistischer Denker durch Selbstmord ist die Bestätigung hierfür. Auch Albert Camus hat seinem Leben selbst ein Ende gesetzt. Und er hat immer wieder auch die Frage in den Raum gestellt, warum er sich selbst nicht das Leben nimmt. Das sei eigentlich die einzige Frage, die es wert, diskutiert zu werden. Zu vielen einzelnen Positionen des Existenzialismus wären kritische Anfragen anzubringen. Es ging mir aber nur wesentlich darum aufzuweisen, dass dieser Antwortversuch im wahrsten Sinn des Wortes nicht lebbar ist. Ich möchte hier noch ergänzen einige Ausführungen von Adolf Portmann, einem der bedeutendsten Biologen unserer Zeit. Er war Direktor des Basler Zoos und hat viele bahnbrechende biologische Werke geschrieben. Schon von biologischer Seite ist die Rede vom notwendigen Scheitern des Menschen Unsinn. Portmann sieht von seinem Fachgebiet der Biologie aus den Menschen keineswegs als einen mit unzureichenden Mitteln entlassenen Sträfling, bei dem das Scheitern vorprogrammiert ist. Sicher fehlt dem Menschen das Geborgensein des Tiers in einer vorbereiteten Sicherung der Weltorientierung. Der Mensch ist aber auch zum Führen seines Daseins und nicht zum Fristen bestimmt. Die Weltoffenheit des Menschen führt aus der erzwungenen Sicherheit heraus und bietet, Zitat, die Freiheit der Wahl, die Reue des Verfehlens, die Nacht der Verzweiflung, aber auch das Glücksgefühl des Gelingens, so Portmann. Wenn der Mensch in seiner ganzen Erbärmlichkeit völlig auf sich allein gestellt ist, dann ist das Scheitern notwendig inbegriffen. Gibt es keine Hoffnung auf ein Jenseits, wird auch das Diesseits zerstört. Dann zerrinnt das Leben zur puren Absurdität. Ein absurdes Dasein erscheint aber nicht als lebenswert. Es entsteht nur eine potenzierte Not des Leidenden. Betschart schreibt, wir sind der modernen Existenzialphilosophie dankbar, dass sie mit einer Gewalt, die keinem mittelalterlichen Prediger zur Verfügung stand, gezeigt hat, dass der Mensch ohne Gott nur ins Nichts eilen kann. So ist diese Position der Philosophie zwar ein Gegenstück zur Vorsehung, aber keine echte und lebbare Alternative. Wieder Betschart, aus dem Bodenlosen wächst kein Vertrauen. Erst in der Ausrichtung auf das göttliche Du kann dem menschlichen Ich ein tragender Sinn im Leben erwachsen. Sonst kann es leicht geschehen, dass aus dem ins Dasein Geworfenen ein Verworfener wird. Liebe Zuhörer unseres Radios, ich weiß, dass ich Ihnen viel zugemutet habe, aber es ist unabdingbar, dass wir auf diese Dinge eingehen, weil sie das Denken vieler Menschen bestimmen, und vielleicht kommen ihre eigenen Söhne und Töchter nach Hause und sie wissen gar nicht, in welchen Denkmustern sich diese bewegen, weil sie diese philosophischen Strömungen, die heute überall gegenwärtig sind, aufgegriffen haben. Und ganz wichtig ist auch diese Verschwisterung und diese Vermählung zwischen dem Existenzialismus und dem Biologismus zu sehen. Beide, die ja genährt sind von der Nichtigkeit, von der Geworfenheit des Daseins und die eine innere Nähe haben. Es ist in gewisser Weise diesen Menschen, diesen großen Philosophen auch zu danken, denn diese haben sich nicht mit einer Mittelmäßigkeit abgefunden, sondern sie sind den Weg radikal zu Ende gegangen, einige zumindest. Und das hat dann für sie schlichtweg bedeutet, diesem Leben ein Ende zu setzen. Patet exitus hatte schon Seneca vor 2000 Jahren formuliert, wenn es unerträglich wird, einfach das Leben hinschmeißen. Das kann natürlich keine christliche Lösung sein. Oder wenn man auch die Äußerungen von dem bekannten Atheisten Jean-Paul Sartre hernimmt, der sagte, mein ganzes Leben war ein einziges Fiasko. Ich habe den Heiligen Geist schon im Keller erwischt und ausgetrieben. Also er konnte nicht einmal ansatzweise in das Gehäuse seines Lebens eintreten. Er hat den Heiligen Geist, schreibt er selber. Es ist jetzt keine Unterstellung oder keine Interpretation. schon im Keller seines Lebensgebäudes erwischt, sozusagen wie einen Dieb, den man beim Stehlen erwischt und ihn gleich hinausbefördert. Diese Lebensentwürfe sind nicht tragbar und sie führen die Menschen ins Bodenlose und stürzen sie in die Verzweiflung. Es ist nicht unerheblich, liebe Zuhörer unseres Radios, das einfach einmal festzuhalten. Und die Antworten, die von dort her gegeben werden, die klingen natürlich dann recht heroisch und großartig, so wie es auch bei Seneca der Fall ist. Aber was nützt es, wenn es nicht tragbar ist? Und es gibt viele Menschen, die dann, wenn es dann wirklich schwierig und leidvoll geworden ist, die vorher sich als die Großen und als die Helden gebärdet haben, zusammengebrochen sind. Hier in dem Wörterbuch, im kleinen philosophischen Wörterbuch von Max Müller und Alois Heider herausgegeben, heißt es am Schluss: Durch die Billigung des Freitods und ihren moralistischen Tugendstolz steht die Stoa im Widerspruch zum Christentum. Also dieser moralistische Tugendstolz, wie es hier genannt wird, was ist der schon wert, wenn es dann wirklich hart auf hart geht, ans Sterben, an das Leid, an das Schwierige, wenn dann die einzige Antwort nur heißt, dann wirf's halt hin, ist doch gar keine Antwort. Es ist wichtig, liebe Zuhörer unseres Radios, dass wir nicht nur uns kritisch durchleuchten lassen vom Denken unserer Zeit, vom Denken der Philosophie, wir müssen auch an die Philosophie, die uns hier durchleuchtet, selber kritisch rückfragen. Was könnt denn ihr auf den Tisch legen? Welche Antwortversuche habt denn ihr? Und wenn man das dann so liest, die Schriften dieser Leute durchgeht, ist das Ergebnis letztlich doch, wenn es darum geht, was können da Mitmenschen mitnehmen für ihr Leben, erbärmlich.